Podcast-Werkstatt.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Radreise-Podcast
mit Florian Kraschitzer
und Christoph Strasser.
Jetzt wollte eigentlich ich, dass du anfängst, damit ich sagen kann, der Podcast für Keks-Konnoisseure.
Nein, das haben wir in einer anderen Episode schon einmal im Intro behandelt. Das lassen wir heute weg, weil heute haben wir Besuch und einen speziellen Besuch und du sollst ja die ganze Folge sich um das dran, um das Thema.
Genau, also wir werden jetzt auch nicht viel drumherum labern, sondern wir werden gleich unseren Gast vorstellen, der einen weiten Weg hinter sich hat.
Ja, nach Graz gekommen mit dem Radl, aber ein bisschen einen Umweg hinter sich hat, nicht die kürzeste Linie genommen hat. Und da muss ich nochmal kurz zurückblicken, wie wir uns quasi kennengelernt haben, unter Anführungszeichen, weil kennenlernen tun wir uns eigentlich heute. Aber wie wir wahrscheinlich aufeinander aufmerksam geworden sind, es war eine Podcast-Episode, da habe ich erzählt, zurück aus der Offseason, zurück im Training und ich habe erzählt, wie schön es in Neuseeland war, dass dort nirgends Müll herumliegt, dass dort irgendwie die Menschen so ein Bewusstsein haben für Umwelt und Natur. Und dann ist das in einer Story irgendwie aufgegriffen worden und ich bin markiert worden in einer Instagram-Story und da hat der Markus gesagt, hey, Neuseeland klingt cool und den Podcast hört er sowieso gern und den muss er mit dorthin, weil das Müllthema irgendwo, dort wo er gerade mit dem Rad unterwegs ist, er mit beschäftigt. Und dann haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben und ich habe gesagt, okay, du bist da jetzt gerade irgendwo arg unterwegs mit dem Rad, wenn du mal Bock hast, Flo und ich würden dich gerne einladen, wenn du mal nach Graz durchkommst. Und dann war die Antwort so, ja, circa in einem Monat ungefähr werde ich dann wahrscheinlich zurückfahren Richtung Deutschland. Und dann haben wir zur Zeit nicht gehört und vor 2 Tagen kommt die Nachricht, übermorgen bin ich da. Ich hoffe, das passt. Und heute ist er da.
Und wir zwar auch und sind bereit, mit dir zu sprechen. Also wir lassen jetzt mal zu Wort kommen. Herzlich willkommen, Markus. Danke, dass du heute da bist und dir Zeit für uns genommen hast.
Schön, dass ich da sein darf. Ich finde es sehr, sehr gut, wenn man das teilen darf, was man selber erlebt hat. Vor allem auf dem Fahrrad, was einem die Leidenschaft ist. Und ja, das finde ich ziemlich gut. Und das Thema Müll hat mich jetzt lange Zeit beschäftigt. Vor allem jetzt in der längsten Zeit, wo ich jetzt auf Reise war. Und zwar, ich bin jetzt einmal um die Türkei gefahren.
Ja, wir sind mittendrin im Thema. Ja. Wir brauchen gar nicht drum rumlabern. Also wir haben dich vorher, du bist ganz enthusiastisch ins Studio rein und wolltest gleich alles erzählen. Und wir haben gesagt, erzähl es uns im Podcast, damit alle was davon haben. Wo hast du dich aufs Rad gesetzt und bist losgefahren? Was war deine Route und wie bist du jetzt da in Graz gelandet, ohne jetzt in die Details zu gehen?
Und vor allem, wann bist du gestartet? Also wie lange bist du schon unterwegs?
Also vielleicht, warum ich da hingefahren bin, wo ich hingefahren bin. Und zwar, ich bin in die Berge gegangen und war eine Verwechslung und da hat es zu mir geheißen, Markus, hast du Lust, mit auf den Ararat zu gehen? Ich sage, okay, können wir machen, ich fahre ein bisschen Fahrrad, vielleicht bin ich in die Berge auch fit. Das können wir ja dann mal schauen. Also bin ich im Juli auf den Ararat und in dem Hotel habe ich gesagt, das nächste Mal, wenn ich wiederkomme, komme ich mit dem Fahrrad. Dann sind wir von dem Hotel wieder nach dem Ararat-Besteigung nach Cesme, Izmir, haben dann Urlaub gemacht und auf den Flüge dann habe ich Leute kennengelernt aus der Türkei, wo ich gesagt habe, ich komm euch dann besuchen. So, also bin ich dann wieder nach Hause und dann haben wir gedacht, hey, wie kommst du jetzt am schnellsten nach Istanbul, nach Van? Und da ich zuvor vor 2 Jahren mit dem Fahrrad 2-mal durch Mexiko bin, habe ich jemanden kennengelernt, die jetzt in Athen wohnt. Also habe ich 3 Fixpunkte gehabt. Istanbul, Van in dem Hotel von der Ararat-Besteigung und Athen. Und da man bei uns daheim halt immer sagt, ach, der Rentnerradweg, da fahren die älteren Leute mit den E-Bikes, fahre ich mit dem Fahrrad oder mit dem Rennrad ultraleicht über den Donauradweg nach Istanbul. Und da haben mich dann an der Grenze gleich 2 Türken von der Grenze Bulgarien in Türkei gleich 2 abgeholt und hat mich dann gleich nach Hause eingeladen und hat gleich zu mir gesagt, Markus, pass auf, in der Türkei, ein Fahrradfahrer oder Rennradfahrer ist kein Verkehrsteilnehmer, sondern ein Hindernis. Dessen musst du dir klar sein. Und in der Türkei gibt es keine Fahrradwege, außer in Antalya, 10 Kilometer am Strand. Und dann haben wir gedacht, das kann ja interessant werden. Außerdem ist es ja Winter und in der Mitte kannst du schon drüber fahren, hast viel Berge und könnte es kalt sein. Okay. So, gestartet bin ich am 24. Oktober letzten Jahres. Und wenn ich jetzt dann wieder nach Hause komme, also jetzt von Graz sind es nur 600 Kilometer, die fahre ich dann in 3 Tagen, dann bin ich genau 4 Monate unterwegs gewesen, 12.000 Kilometer. Wenn man das runterrechnet, waren es dann pro Monat 3.000 Kilometer, also pro Tag um die 100, wobei ich viele Regentage gehabt habe und auch viele Tage, wo ich nicht gefahren bin, wo ich mir was angeschaut habe.
Unglaublich, ich habe da gerade ein paar Notizen gemacht, damit ich dann die Shownotes, den Text schreiben kann, für den mit der Flo immer verarscht, weil den keiner liest. Liest du eigentlich, wenn du einen Podcast immer hörst?
Aber erst danach.
Okay, ja, siehst, es ist nicht umsonst. Du hast dir deine Reise, zumindest auf Instagram hast du so benannt, Balkan by Bike, war so quasi
der Rückweg.
Der Rückweg, okay.
Also für mich hat es geheißen, der Hinweg ist der entspannte Donauradweg. Mhm. Da gehe ich davon aus, oder bin ich davon ausgegangen, dass das mit einem Rennrad gut machbar ist, hauptsächlich Asphalt. Das war natürlich nicht der Fall, das war hauptsächlich anderweitig, weil im Winter ist da hauptsächlich Baustelle, also war ziemlich viel Gravel, viel durch den Wald und so. Das ist alles kein Problem, aber ich bin davon was anderes ausgegangen. So, und dann haben wir gedacht, okay, das ist der sichere Weg in die Türkei. Und dann haben die zu mir gesagt, also weil es ja Winter ist, ist es gut, wenn jetzt am Schwarzen Meer entlang an der Küste fährst, da hast du einigermaßen gute Straßen. Das einigermaßen hat es ziemlich gut getroffen. Und dann bin ich bis nach Erzurum, also die höchste Stadt in der Türkei. Da habe ich natürlich auch Schnee gehabt. Da waren dann zum Beispiel so nette Straßenarbeiter da, die mich bei dem 15 Kilometer langen Tunnel, wo für Fahrradfahrer gesperrt war. Aber die Umleitung war natürlich meterhoch Schnee, also habe ich durch den Tunnel fahren müssen. Die haben mich dann netterweise mit dem Pickup bei der Hälfte abgeholt. Genau, und dann bin ich ja nach Wahn und dann der Typ an der Rezeption, wo ich angekommen bin, hat dann gesagt, du spinnst doch komplett. Und dann sage ich, warum? Du hast doch gesagt im Juli, du kommst mit dem Fahrrad und jetzt bist du tatsächlich da. Und dann sage ich, jetzt bin ich tatsächlich da, ich mache ja keine Scherze. Und dann sagt er, wirklich? Und dann sage ich, ja, und das Fahrrad nehme ich ja mit aufs Zimmer, oder? Das ist ja die Belohnung dann von dir. Und dann sagt er, nee, die Fahrräder, die kommen in den Gepäckraum. Dann sage ich, also wenn das so ist, dann gehe ich in ein anderes Hotel. Ja, okay, du bist jetzt lang hergefahren. Fahrer kannst mit ins Zimmer nehmen. Genau. Und dann bin ich ja natürlich dann wieder auf der Mittelmeerseite wieder zurückgefahren. Und kurz vor Antalya hat es mir dann mit den ganzen Lastwagen und so weiter gereicht, dieses Angehupe, Abgedränge, die dreckigen Straßen und so. Dann denke ich mir, wie kannst du da ein bisschen Abstand gewinnen? Und dann haben wir gedacht, dann fährst du mit der Fähre nach Zypern. Und in Zypern ist ja die eine Hälfte türkisch und die andere Hälfte griechisch. Das war dann auch entspannt. Bin da einmal in Zypern rumgefahren. Und dann denke ich mir, okay, wenn es dann weiterfährst, dann könnte es auch wieder kalt werden. Und wie kommst du dann am besten weiter? Und in Google Maps habe ich dann eine Linie gesehen, also wie so eine Fähre. Dann denke ich mir, okay, dann fährst du nach Kastarol mit der Fähre, dann weiter nach Rhodos. Dann bin ich 236 Kilometer um Rhodos, dann mit der Fähre weiter nach Kreta, genau. Und dann sind es ja auch nochmal 1000 Kilometer und 20.000 Höhenmeter. Also ich habe jeden Berg mitgenommen in Kreta und dann mit der Fähre nach Athen. Dann habe ich die nette Bekanntschaft aus Mexiko kennengelernt, die jetzt ein Jahr in Athen mittlerweile wohnt und dann halt über den Balkan mehr oder weniger wieder nach Hause. Und diese 300 Kilometer Umweg hier nach Graz spielt ja bei den gesamten 12.000 Kilometer eigentlich auch keine Rolle mehr. Das sind ja, ist ja ein Tag eigentlich bloß. Oder eineinhalb Tage.
Jetzt hast du uns schon in einem fast Eilzugstempo so einen groben Überblick gegeben über das, was du jetzt gemacht hast. Jetzt muss ich noch mal kurz dazwischen fragen, nämlich mich interessieren jetzt 2 Sachen. Erstens, hast du gewusst, wie lange du unterwegs sein wirst? Oder war das im Prinzip so, du startest einmal und dann schaust einmal, wie es geht, was passiert und du hast das irgendwie von deinem Zeitplan die nächsten Monate, hast du irgendwie alle Möglichkeiten oder so. Und wie ist so das Gefühl, bevor du aufbrichst? Also Ich kenne das, man hat entweder was geplant oder man startet zu einem Rennen oder man hat irgendwie so einen Horizont, ich bin jetzt eine gewisse Zeit unterwegs. Das Ganze soll vielleicht einen Zweck erfüllen, trainieren, irgendwas erreichen oder was auch immer. Aber wie ist das Gefühl, wenn du sagst, du startest einfach einmal und du weißt gar nicht wirklich wie lang und du weißt ja gar nicht ganz genau wohin, einfach nur mal so drauf los. Das muss eigentlich ein extrem befreiendes Gefühl sein.
Ja, das ist sehr befreiend, aber um das vielleicht ein bisschen den Einstieg dazu haben, und zwar vor 11 Jahren habe ich mir angefangen, die Hälfte meines normal verdienten Geldes zu versparen. Und ich bin ja gelernter Installation Heizungsbaumeister und habe dann nach Feierabend und am Wochenende versucht, dieses Gap wieder aufzufüllen, was ich mir am Anfang des Monats verspart habe. Und habe mir die letzten 11 Jahre 80.000 Euro verspart für den Zeitraum, den ich ja jetzt habe, dass ich halt ohne mir viel Gedanken zu machen aufs Rad steigen kann und unbegrenzt Fahrrad zu fahren und zu machen, was ich will. Und im Endeffekt interessiert es ja keinen, ob ich jetzt 100, 150 oder 200 Kilometer fahre. Wichtig ist ja, dass ich zufrieden bin und dass ich machen kann, was ich will, ohne dass jemand anderer zu Schaden kommt. Und das ist für mich halt das Gefühl von Freiheit. Und im Endeffekt war jetzt mein Heimdatum, dass ich wieder daheim bin oder fix daheim sein muss, der 30. Mai. Weil am 30. Mai fliege ich nach New York. Und dann fahren wir mit einem Mietwagen über die Niagara-Wasserfälle nach Chicago, mieten uns 2 Harleys und fahren die Road 66. Und nachdem fliege ich ja wieder heim. Dann fliege ich im August nach Alaska und fahre die Panamericana. Also waren diese 12.000 mit dem Rad, ja. Also waren diese 12.000 Kilometer jetzt ein guter Warm-up. Also ich habe halt spätestens am 30. Mai daheim sein müssen. Plus 2 Wochen, sagen wir mal vorher, weil ich einen neuen Reisepass brauche. Weil wenn ich dann durch Amerika fahre und die Panamericana und irgendwann die Seiten dann ausgehen vom Reisepass, ungünstig.
Aber das heißt, du hast jetzt wirklich so beruflich einmal eine unbegrenzte Auszeit genommen oder
genau,
Job
ja.
gekündigt?
Ja, auch
oder
halt selbstständig. Genau,
selbstständig, ja.
Genau.
Die Panamericana, die steht ja schon ewig auch auf meiner Liste. Ich glaube, jeder, der irgendwie so Radreisen im Kopf hat oder sich damit beschäftigt, früher oder später stoßt man einfach dran. Ich habe 3 Bücher über die Panamericana daheim in meinem Regal stehen. Das ist halt schon ein mega cooles Projekt. Hast du dir darüber schon Gedanken gemacht oder lässt du das einfach auf dich zukommen? Hast du dir schon ein bisschen was überlegt, wie du das angehen möchtest?
Ich habe mir einfach mal das YouTube-Video vom Jonas Deichmann angeschaut und dann denke ich mir, okay, wenn der das in 95 oder 97 oder unter 100 Tagen schafft, dann plane ich mir das mal für 140 Tage, dass ich jeden Tag so 150 Kilometer schaffe oder auch nicht. Spielt im Endeffekt ja keine Rolle nicht. Aber was ich ja jetzt im Endeffekt gelernt habe, dass die Straßen meistens schlechter sind, als man meint, dass sie sind, also dass man 25 mm Rennradreifen dann nicht starten muss, sondern eher mit einem Gravelbike. Aber grundsätzlich informiere ich mich ja vorher gar nicht, sondern lasse das alles auf mich zukommen, weil dann habe ich den unvoreingenommenen Eindruck von dem allem. Und wichtig ist halt dann, dass man sich nicht auf die Probleme konzentriert, sondern auf die Lösungen. Und es geht ja immer weiter. Und der erste kleine Eindruck von dieser Panamericana war ja dann 2-mal durch Mexiko, wo alle gesagt haben, Markus, hast du einen Vogel? Mexiko ist doch kriminell. Und dann sage ich, gut, ich habe jetzt 9 Monate, bin mit dem Fahrrad 2-mal durchgefahren. Also ein Arbeitskollege von mir hat mir ein günstiges, sage ich mal, Flat-Bar-Gravel-Bike gebaut, weil er gesagt hat, da kann am wenigsten kaputt gehen und ist auch nichts kaputt gegangen. Außer, dass ich 6-mal Plattfuß gehabt habe, aber das ist normal, weil die Autoreifen komplett runterfahren. Dass das dann wie bei einer Drahtbürste so kleine Drähte sind. Aber ich sage mal, auf 14.500 Kilometer 6-mal Plattfuß ist in Ordnung.
Ja, da würde man sich auch wünschen.
Das würde ich auch nehmen.
So eine Verlässlichkeit. Bei der Panamericana, da gibt es ja ein ganz kleines Stück, was nicht gebaut ist, wo es eine kleine Lücke gibt. Und da gibt es wilde Diskussionen, wie das richtig zu machen ist. Hast du dir darüber schon Gedanken gemacht? Fast umfasst das mit dem Schiff, fliegst du drüber, wie machst du das?
Das lasse ich auf mich zukommen, aber wenn es nicht anders geht, dann mit natürlich fliegen. Aber ich kenne viele Leute, die haben sich dann einen Segler genommen. Und da gibt es ja viele, wenn man mit dem Fahrrad und so wie ich ja mit wenig Gepäck unterwegs bist, dann schmeißt du das Fahrrad auf das Segelschiff, hilfst dir ein bisschen, hast ja tolle Zeit. Und das kannst du ja dann im Endeffekt ja ganz entspannt machen, wenn du keinen Zeitdruck nicht hast. Weil es spielt ja im Endeffekt keine Rolle, ob ich eine Woche wart oder zwei Wochen wart und er sagt, er fährt in 3 Wochen. Und dann fahre ich halt in 3 Wochen. Das ist ja vollkommen uninteressant. Aber das ist halt schön, wenn man aus der zur Verfügung stehenden Lebenszeit das Maximale rausholen kann, ohne sich selber einen Stress zu machen. Und wenn man halt kein Enddatum hat, wie zum Beispiel auch jetzt, dann ist es sehr befreiend. Jedoch muss man aufpassen, dass man immer einen Plan hat oder sich Zwischenziele setzt, weil sonst fährst du halt irgendwann gar nicht mehr weiter.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, ja. Also, weil es gibt einen österreichischen Schlager, der heißt, irgendwann bleibe ich dann dort.
Genial, ja.
Geht um eine griechische Insel, das kann dann schon passieren, wenn man dann in Rhodos, ist jetzt auch nicht die ideale Radfahrinsel, da die Runde muss ich nicht unbedingt mit dem Radl fahren, ich bin sie mit dem Auto schon gefahren, ist jetzt nicht.
Aber Rhodos ist zum Beispiel viel zu klein zum Fahrradfahren und die Leute, die da mit dem Fahrrad fahren, weiß ich nicht. Also ich habe da viele Rennradfahrer gesehen, die geben am Berg rauf Gas am Anfang und dann geht irgendwie die Puste aus und dann kommst du mit deinem bepackten Rennrad und denkst dir, cool. Aber den Weg über Rhodos habe ich ja nur genommen, weil es in der Türkei zu kalt war und dann im Endeffekt über diese Inselhopping, wenn jetzt mit dem Fahrrad kostet der eh auf der Fähre nichts, wenn jetzt für 18,50 Euro mit der Fähre fährst, entspannt.
Du, ich finde es cool, dass du das Lied kennst, irgendwann bleib ich und dort.
Ja, Ben Spezel, das ist eine andere Sache, der hat eine Hackerstube und der macht da abends immer so auf und der ist der STS-Fan und ist ein voller Musiker. Und der sagt dann zu seinen Spezel, also andere spielen ja Time to Say Goodbye, aber ihr könnt so lange sitzen bleiben, solange wir sitzen bleiben wollt, weil das Bier geht auf alle Fälle nicht aus.
Weil sie kommen aus Fürstenfeld, die Band, und es ist von da auch nur mit dem Radl wahrscheinlich 2 Stunden entfernt.
Okay.
Ja, also falls du keine Pläne hast, morgen zum Beispiel.
Ja, ich sollte schon schauen, dass ich heimkomme, weil ich eigentlich der Überraschungsgast bin von meinem Vater seinem Geburtstag, der am 25. Februar Geburtstag hat.
Das geht sich dann gut aus, wenn du morgen in der Früh zeitig startest.
Genau, ja.
Warum ich das Ganze auch so spannend finde, weil das Transcontinental Race führt ja heuer in die Türkei und das Ziel ist in Istanbul und der letzte Checkpoint vor dem Ziel ist in Karnakale, bin mir nicht sicher, wie man es ausspricht, und vom letzten Checkpoint geht es quasi so südlich entlang an der Küste und dann quasi von Süden her nach Istanbul, man fährt dann nochmal so eine Schleife. Und ich habe mir gedacht, es ist sicher eben spannend zu erfahren, gerade wie eben Radlfahren in der Türkei ist, weil man weiß halt von vielen Ländern nicht viel. Und deswegen hat mir zum Beispiel auch das TCR immer so Spaß gemacht, weil es da ein bisschen so, wenn man Vorurteile hat, die löst du sehr schnell auf und man kennt halt teilweise so die Medienberichterstattung. Über gewisse Länder hört man entweder wenig oder sonst vielleicht eher negative Sachen, oder in der Politik werden halt bei Immigrationsthemen einfach irgendwie falsche Bilder vermittelt, dass halt aus gewissen Ländern die Menschen irgendwie unfreundlich sind oder dass man aufpassen muss und so weiter. Und wenn man dann selbst dort ist, merkt man, das ist absolut nicht so. Das ist einfach, die Realität ist komplett anders. Es sind überall freundliche, hilfsbereite, offene Leute. Und ja, das heurige Transcontinental geht auch durch Kosovo und Ziel ist in der Türkei. Das sind Länder, die mir auch noch völlig unbekannt sind. Ich weiß, das, was man Bilder im Kopf hat, das kann man mal vergessen, weil in Wirklichkeit wird es super sein. Aber trotzdem, was man schon immer wieder hört, was du jetzt auch schon gesagt hast, Radlfahren in der Türkei ist vielleicht doch nicht so entspannt. Und auf was kann man sich da vorbereiten?
Also wo ich von, wie ich vielleicht vorher schon gesagt habe, von Bulgarien in die Türkei gefahren bin, haben mich ja schon 2 Türken abgeholt. Und der hat ja gleich mal von Anfang an gesagt, also in der Türkei bist ja du mit dem Fahrrad, vor allem mit dem Rennrad, ja kein Verkehrsteilnehmer, sondern ein Hindernis. Du musst also mehr auf die anderen aufpassen, weil auf dich passt keiner auf und die hupen dich an, weil sie auf sich aufmerksam machen wollen, dass ein Auto kommt. Das mag ja so schon mal ganz cool sein, aber wenn ich halt am Tag 100 Autos anhupen, irgendwann bist du total genervt. Es gibt natürlich schon einen Seitenstreifen. Auf dem Seitenstreifen kann man auch gut Fahrrad fahren, das ist schon in Ordnung. Und ja, aber man muss halt tatsächlich mehr aufpassen, vor allem auf die Trucks aufpassen, weil wenn die, wenn jetzt der Gegenverkehr, also wenn jetzt jemand überholt und du auf dem Standstreifen fährst, die passen halt nicht auf, gell? Wenn jetzt der Gegenverkehr kommt und der Gegenverkehr wird überholt und du fährst an einem Lastwagen, dann wirst halt du abgedrängt. Also du musst sehr aufmerksam fahren und halt auch auf den Straßenbelag schauen, weil das teilweise ist richtig rauer Asphalt ist. Also gut rollen tut's nicht wirklich.
Großartig.
Und das nächste ist das, wenn du mit einem Carbon-Fahrrad oder einem Carbon-Rennrad unterwegs bist wie ich, da wirst du erst mal ein bisschen so komisch angeschaut oder ausgelacht, weil die sagen, das ist ja Carbon-Fahrrad, das ist ja Plastik, das reißt ja. Wir fahren entweder Stahl- oder Alurahmen, weil das kann man schweißen. Und dann sage ich, aber ich kann ja nicht davon ausgehen, dass mir das Fahrrad kaputt geht. Und wenn man natürlich mit wenig Sachen unterwegs ist, dann und man sich den Gedanken natürlich hat, dass es kaputt gehen könnte und dann geht's kaputt, dann ist ja die selbsterfüllende Prophezeiung. Aber das in Carbon, also für mich ist der Vorteil, dass mit dem Carbon-Rennrad, dass es leicht ist, viel, viel größer als wie das, dass es irgendwas kaputt gehen kann. Und des Weiteren gibt es ja überall irgendwelche Fahrradläden und man kann ja immer alles reparieren, wenn man bereit ist und die Zeit dazu hat.
Gibt es auch kleinere Straßen, wo weniger Verkehr ist oder ist überall viel los? Weil das war zum Beispiel so meine Erfahrung, in Rumänien hat man im Vorfeld auch gehört, Rumänien ist irgendwie unangenehm zum Radfahren, ganz viel Verkehr und eben respektlos teilweise auf der Straße. Mir ist halt aufgefallen, auf den großen Bundesstraßen ja, aber auf den kleinen Bundesstraßen, da ist wirklich gar nichts los, weil es besitzen ja die wenigsten Leute oder Auto. Also da sind nicht viele Leute zu Fuß unterwegs oder mit der Pferdekutschen oder mit dem Traktor, aber es ist wirklich nur auf den fetten Straßen halt Transit und LKW und Hauptverkehrsadern. Aber abseits davon war es eigentlich in allen Ländern, wo ich bisher gewesen bin, so in Südosteuropa, sehr eigentlich angenehm.
Es gibt viele Nebenstraßen, ja, aber die sind meistens, also in der Winterzeit, ziemlich dreckig, weil die mit dem Bulldog und der Kutsche und irgendwelchen Gespannen und so weiter umeinander fahren. Und wenn du dein Fahrrad am Tag zweimal abspritzen musst, dann ist halt die Frage, was ist jetzt kleiner? Entweder nehme ich den Verkehr und den mentalen Stress in Kauf oder ich putze mein Fahrrad jeden Tag und dann bin halt dann irgendwann dann keinen Bock mehr hast, dann nimmst du halt lieber den Verkehr und fährst halt deine 150, 200 Kilometer am Tag, dass du aus diesem Bereich wieder rauskommst. Aber wenn es jetzt, sage ich mal, nicht Winter gewesen wäre, wären natürlich diese Nebenstraßen schon lässiger gewesen zum Fahren, ja. Aber da brauchen wir uns jetzt auch nicht freuen, dass der Asphalt so gut ist. Also feiner Asphalt, wie man das hier gewohnt ist, sondern es halt, mir ist halt das Vorkommen zeitweise wie in Mexiko, das ist halt ein runder Asphalt, wie wenn die Kies verteert haben auf den Nebenstraßen, weil halt die da hauptsächlich mit dem Bulldog oder Traktor oder irgendwelchen Gespannen fahren, das ist eigentlich denen scheißegal. Bloß wenn du mit einem Rennrad kommst und du da fährst, dann denkst du, irgendwie muss ich mehr treten als sonst und es geht aber nicht bergauf.
Du bist ja dann durch Albanien und so auch gefahren. Wie warst du im Vergleich dazu? Weil das war für mich bisher so das Land, wo ich von der Straßenbeschaffenheit wirklich einmal die Augen aufgerissen habe. Also so Abrisskanten, 30 cm hoch, wenn du da in der Nacht drüber fährst, du machst kein Vorwärtssalto, das ist wie wenn du gegen eine Wand fährst und du hast Schlaglöcher mit einem Meter Durchmesser und 30 cm Tiefe. Es ist alles fahrbar, man muss halt wirklich aufpassen und vorausschauend fahren und auf gute Sicht achten und nicht müde sein und nicht irgendwie schnell bergab fahren in der Kurve, wo man quasi nicht vorausschauend sein kann.
Also Albanien war im Endeffekt vom Asphalt her oder vom Untergrund am schlechtesten, aber ich muss sagen, da waren die Lastwagen und die Autofahrer am rücksichtsvollsten, weil sie wahrscheinlich wissen, dass der Belag scheiße ist und wenn die dich mit dem Fahrrad fahren sehen, wenn du dann mit 25, 30 dahin bretterst, dann fahren die wirklich 2 Meter Abstand in Gegenverkehr rein und überholen dich großräumig, weil sie wissen, du weichst ja den Schlaglöcher auch aus. Ja. Und das war halt in der Türkei nicht der Fall, sondern du bist dann mehr oder weniger ausgewichen und er ist halt einfach geradeaus weitergefahren. Sicher bist du in gewisser Weise in einem toten Winkel bei einem Lastwagen, das habe ich falsches Verständnis dafür. Aber dass sie halt ohne Abstand oder mit 10 bis 20 Zentimeter an dir vorbeiknallen, das ist natürlich mittelmäßig. Und wenn du dann auf den Aerobars fährst und dann kommt dir so eine Windböe, dann denkst du, entweder flackischer oder bloß im Kopf liege ich schon auf dem Boden. Aber in Albanien waren die anderen Verkehrsteilnehmer sehr, sehr rücksichtsvoll, muss ich sagen, ja.
Es ist so lustig in Albanien, wenn du es dann siehst, Autos kommen dir entgegen und die fahren links, rechts, zickzack auf der Straße, weil sie da die Schlaglöcher umfahren müssen. Und da kannst du gar nicht schneller fahren als wie 20, 30 km/h mit dem Auto, weil du musst permanent einen Slalomkurs fahren auf der Straße. Und ja, das Beste, was ich dann erlebt habe, war, irgendwo hat so ein junger, sportlicher Typ, der halt wahrscheinlich gerade in der Sturm- und Rangperiode war, ein Sportauto-Fan, der hat so irgendeinen tiervergeckten, ich weiß nicht, BMW oder Audi, so richtigen Spurtwagen gehabt, gell? Tiervergeckt, dann die Spurtfögen, fetter Auspuff, und der ist auf den Straßen dahin gefahren. Der ist wirklich so im Schritttempo, hat sich der vorangetastet und immer nur gedacht so, wie geil ist das bitte? Der kann seine, keine Ahnung, 400 PS nie ausfahren. Aber trotzdem hat er sich so ein Auto gekauft. Ne? Wahnsinn.
Aber es fahren viele Geländewagen rum. Da habe ich am Anfang gewundert,
wo ich nach
Albanien reingefahren bin, warum fahren die so viele Geländewagen? Das war ja dann von der Türkei und Griechenland nicht gewohnt. Aber du merkst es dann ziemlich schnell, warum das so ist.
Wie ist es in Istanbul, rund um Istanbul oder im Großraum der Hauptstadt in der Türkei?
Kannst du ein Fahrrad fahren. Das gibt zwar, das ist interessant. Da läuft ja meistens die Straße zweispurig durch und dann ist halt so ein Hinweisschild, bitte aufpassen auf Fahrradfahrer. Aber in Istanbul habe ich einen Rennradfahrer gesehen mit einem Zeitfahrrad, aber ich war 3 Tage in Istanbul und ich habe sonst keinen Fahrradfahrer gesehen. Und das Verrückte ist, wenn du in Istanbul, ich war dann in mehreren Fahrradläden, weil ich bei meinem Rennrad, beim Hinterreifen an einem am Reifen an der Seite, also der ist mehr oder weniger am Naturstein, habe ich den aufgewetzt, also habe ich meine Reifen dann gewechselt und dann war ich in 3 Fahrradläden und die verkaufen halt da nur so Hardteil-Mountainbike mit Alurahmen und Scheibenbremsen, aber mit Seilzug, und dann denke ich mir, wenn die nur solche, meines Erachtens, Graffelfahrräder verkaufen und keine Rennräder, dann ist es wahrscheinlich nicht so gut, da mit dem Rennrad dort zum Fahren, weil da habe ich ja neue Reifen braucht und ich bin ja dann bei 3 Fahrradläden gewesen. Und weil ich mir gedacht habe, okay, weil ich auf dem Hinweg auf Plattfuß gehabt habe, rüste ich auf Tubeless um, aber es gibt kein Tubeless, der eine hat bloß die Flüssigkeit, der andere hat bloß die Reifen, und dann denke ich mir, okay, dann kaufst du halt die besten Reifen, die er hat, und dann habe ich die Continental Grand Prix GT gekauft und dann auch neue Schläuche rein, und da habe ich jetzt die letzten 8000 Kilometer kein einziges Mal Plattfuß gehabt, also war gut.
Ein anderes Thema, das umso weiter man nach Südosten Europas kommt, eigentlich umso, ja, spruchreifer wird, nämlich das Thema mit streunenden Hunden. Wie ist es da gewesen? Hast du da dich ein bisschen im Vorfeld damit beschäftigt? Also hast du gewusst, was auf dich zukommt? Hast du irgendwie überlegt, wie du drauf reagierst oder wie du nicht reagieren sollst, damit vielleicht das Ganze nicht eskaliert? Und war das bei dir auch so, dass irgendwie Rumänien recht intensiv war und Bulgarien hat es dann, ja, ähnlich ist es weitergegangen, und vor allem, wie war es dann in Türkei?
Also mit den streunenden Hunden habe ich ja schon ziemlich viel gehört und viele Leute haben gesagt, die haben da Probleme damit, und ich habe das mit den Hunden einfach so gehandhabt, wie wenn was jemand Aufmerksamkeit gibt, dann oder da Energie reinsteckt, und dann kommt auch wieder was zurück. Und ich habe viele Straßenhunde gehabt und ich habe die ersten Straßenhunde einfach gar nicht beachtet, sondern einfach dran vorbeigefahren, aber langsamer dran vorbeigefahren. Dann laufen die 100 Meter mit und dann drehen sie wieder um, wenn du ihnen keine Aufmerksamkeit gibst. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt machst du mal Folgendes. Jetzt, wenn die Hunde kommen, fährst du einfach mal schneller und dann laufen die natürlich auch schneller und fangen richtig zum Bellen an und die laufen dann einen Kilometer hinter dir her. Und im Endeffekt ist die Frage, wem geht das jetzt die Luft aus? Und dann denke ich mir, okay, die Strategie, einfach langsamer zum Fahren und einfach keine Beachtung zum Schenken, war die beste. Und somit habe ich wenig Stress mit Straßenhunden gehabt. Dann habe ich mal angehalten und die wollten eigentlich nur gestreichelt werden. Ich habe 2-3 Mal eine Instagram-Story gemacht, dann habe ich die Antworten bekommen, Markus, wie machst du das? Und dann sage ich, ja, wenn ich jetzt davon fahre und ich davon ausgehe, der Hund will nur spielen, dann läuft er mir natürlich hinterher. Und umso mehr Aufmerksamkeit ich dem natürlich gebe, umso mehr kommt er natürlich auch zurück. Und in Rumänien war es auch so, da waren auch viele Hunde unterwegs, ich habe dann einfach angehalten. Einfach nichts gemacht, einfach nur angehalten. Dann laufen sie 2-3 um die rum, dann werden es mehr, dann sind es plötzlich 10 Hunde. Und wenn du die einfach nicht beachtest, dann gehen die einfach alle wieder weg. Also das ist im Endeffekt so, wie wenn man eine Blume nicht mehr gießt, die geht ein. Und sowas mit den Hunden auch gemacht. Einfach keine Aufmerksamkeit gespendet. Aber das muss man können.
Exakt meine Erfahrung, ja. Und es ist nur, dass man das erste Mal schafft, wenn Hunde auf dich zurennen und böhnen und halt du das Gefühl hast, die sind aggressiv, was wahrscheinlich gar nicht so ist in dem Moment, dass du dann den Mut hast, stehen zu bleiben, abzusteigen und dich hinzustellen.
Und nichts zu machen.
Genau. Und dann plötzlich sehen sie, der hat ja gar keine Angst, der flüchtet gar nicht, den braucht man nicht nachlaufen, das ist völlig langweilig. Was ist das für ein langweiliger Depp? Da gehen wir wieder, da gibt es nichts.
So ist es, ja. Aber das muss man können. Und du musst das halt ausprobieren. Oder ich habe das für mich selber dann ja ausprobiert. Erst habe ich es so gemacht und dann denke ich mir, okay, nee, alle anderen sagen, die fahren davon weg oder fahren schneller. Aber die verfolgen dich natürlich, ist klar. Was wenn ich eh keinen zeitlichen Druck nicht habe, was will ich davon fahren?
Und auch wenn man zeitlichen Druck hat, bringt davon von nichts, weil dann der Hund hat auch keinen zeitlichen Druck, nee. Der läuft so lange nach, wie er kann. Also du kannst die Situation schneller und entspannter überstehen, wenn du einfach stehen bleibst, ja. Spart im Endeffekt auch Zeit, falls man Zeitstress hätte.
So, ich würde eigentlich gern wieder zur Panamericana kommen, aber die Notizen verlangen anderes von mir.
Nein, ich habe gar nicht viel Notizen gemacht, aber machen wir vielleicht, bleiben wir regional einmal dort und kommen dann. Ich habe eh schon gemerkt, du bist voll auf Panamericana.
Nein, aber ihr habt euch hin und her geschrieben aufgrund der Müllproblematik, so nenne ich das jetzt einmal. Also das ist was, das hat dich dann schon irgendwie auch getriggert.
Ja, und zwar, ich bin halt so erzogen worden von zu Hause, wenn man irgendwo hingeht und den Müll dabei hat, den ganzen Müll nimmt man wieder mit nach Hause. Ganz einfach. Und das ist mir halt so, ja, so hat man mich halt erzogen. Und wenn ich dann andere Leute sehe, die irgendwo zum Beispiel auch daheim rum oder so in der Berge unterwegs sind und den Müll einfach irgendwie in die Natur reinschmeißen, dann denke ich mir, gut, die Leute oder Kinder können jetzt nichts dafür, sondern das liegt an der Erziehung oder wie man es denen vorgelebt hat. So, und wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist und du plötzlich merkst, der Müll wird immer mehr und immer mehr und immer mehr und dann siehst du vereinzelt jemanden mit dem Fahrrad, der aufräumt, Leute, die einzeln Müll zusammensammeln, aber halt, wenn dieser Radius von 100 Meter weg ist, dann flackt der Müll wieder genauso. Und es flackt halt so viel Müll rum, vor allem auch um die Papierkörbe und so weiter rum, weil das alles nicht interessiert. Und wenn du dann deinen eigenen Müll einsammelst oder deinen eigenen Müll mitnimmst und dann fragst, wo es denn eigentlich hinwerfen kannst, wenn die Mülleimer alle schon voll sind, und dann sagen dir die Leute, ist eh scheißegal. Und dann siehst du einen ohne Helm mit dem Motorrad fahren, der trinkt Red Bull und schmeißt einfach so weg. Und dann schaust du den so böse an, dann schaut der dich so böse an und dann denkst du dir, okay. Aber irgendwann bin ich der Meinung, irgendwann versinken wir alle im Müll. Und wenn jeder seinen eigenen Scheiß mit heimnimmt wieder und vernünftig aufräumt, dann braucht niemand anderer, den die anderen Leute hinterherräumen. Aber das ist irgendwie meiner Meinung nach das Bewusstsein nicht so wirklich da. Und du kriegst auch in jedem Supermarkt, wenn du reingehst mit deinem Hippiebeutel, ah, nimm doch noch eine Tüte, nimm doch noch eine Tüte. Sag, ich brauche keine Tüte. Du siehst meinen Beutel, den ich vorher schon an der Kasse gezeigt habe, hingelegt habe. Ich gehe einkaufen, mein Zeug und tu alles wieder rein. Dann packst du es in die Tüte ein. Dann sage ich, gut für die Tüte, aber ich brauche sie nicht. Ja, aber du hast sie doch jetzt schon. Sag ich, wir brauchen sie trotzdem nicht. Ja, willst du jetzt da lassen? Dann sage ich, lass sie jetzt da, ja. Ja, aber die ist doch recycelbar. Sag ich, mir geht ja nicht darum, ob die Tüte recycelbar ist oder nicht, sondern ich brauche keine Tüte.
Bei meiner Trainingsreise in Albanien und Montenegro ist mir das aufgefallen. Es ist fast nicht möglich, jemandem zu erklären, dass du kein Sackerl, also ja, Tüte genau. Ist gleich Sackerl, ja, ja. Brauchst. Ja. Ganz, ganz arg, ja. Und was tut schon ist, fördert er wirklich die Infrastruktur, also die Mülltonnen, sofern es welche gibt, die werden einfach nicht ausgeleert. Da gibt es auch keine Logistik dahinter, keine Unternehmen, die das irgendwie einsammeln, recyceln, deponieren. Und dann stehst du dort und denkst, okay, ich bin jetzt, weil wir es eben so gewohnt sind, ich werfe meinen Müll. Zuerst denkt man sich, okay, eigentlich würde ich gern trennen, Plastik, Papier, das geht offensichtlich nicht, aber zumindest werfe ich es in die Tonne. Und am nächsten Tag siehst, es liegt alles neben der Tonne, weil entweder der Wind die Sachen einfach durch die Gegend weht oder es kommen Hunde und suchen was zum Fressen. Und dann drehen sie die ganze Mülltonne um. Und es trotzdem ist so, dass da nicht auch Autos überholen und dann siehst, das Fenster geht auf und da fliegt halt das Papier aus dem Fenster. Das sind aber nicht Touristen, sondern Einheimische. Und wir haben einmal beim Campingplatz mit jemandem gesprochen, der ist aus Holland, regelmäßig dort und der hat unten so ein kleines Hilfsprojekt auf die Beine gestellt. Und er hat gesagt, es gibt jetzt langsam Einheimische, wo die Schulen mit den Kindern so Ausflüge machen oder so Campingwochenende, wo es dann auch Müll einsammeln und wo das Bewusstsein bei den Kleinen geschaffen wird, weil das fehlt halt einfach bisher komplett. Und ja, es ist echt schlimm zu sehen, wie schön die Landschaft ist und wie viel da herumliegt und wie wenig es die Leute kümmert.
Vor allem das Interessante ist ja, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist, dann nimmst du das halt viel anders wahr, als wenn du mit einem Motorrad oder Auto unterwegs bist, weil du einfach schneller bist. Und ich habe zum Beispiel jetzt auf dem Rückweg zwei Mädels kennengelernt, die laufen jetzt von Paris nach Jerusalem, also als Pilgerreise, komplett ohne Geld. Und die haben mir ebenfalls bestätigt, dass umso weiter du nach unten kommst, umso mehr Müll liegt rum. Und wenn du jeden Tag so zwischen 20 und 30 Kilometer läufst, sagt sie, du könntest anfangen, Müll zu sammeln. Aber wohin? Du hast plötzlich Säcke wie der Weihnachtsmann, aber wo willst du das Zeug hin tun? Und die anderen Leute, habe ich zum Beispiel in Albanien viel gesehen, die zünden halt alles an. Die zünden im Straßenrand das Gras an und schmeißen alles rein, Autoreifen, Müll und so weiter. Ob das dann besser ist, ich weiß es nicht. Aber wie du gesagt hast, es fehlt die Infrastruktur dazu.
Ich habe zweimal Transcontinental kein Papierl weggeschmissen. Einmal, ein einziges Mal ist noch von so einem Müsli-Riegel das Papier beim Fahren aus der Hand gefallen, eine Windböe, ich habe es einfach verloren. Ich habe ein richtig schlechtes Gewissen gehabt, ich bin stehen geblieben. Es war dann aber leider schon vom Winde verweht, ich habe es nicht mehr einsammeln können. Aber das habe ich heute noch, das tut meinem Herzen weh, dass ich ein einziges Papierl auf 8000 Kilometer verloren habe. Und ich habe jedes Ding mitgenommen in der Trikottasche und irgendwann zweimal am Tag ausgeleert. Ob es jetzt dann im Mistkübel gelandet ist oder einen Tag später wieder herausgefallen ist, weiß ich nicht, aber ich frage mich schon, wie man das aushaltet mit seinem Gewissen, wenn du auch in Italien stehst, an einer, weiß ich nicht, Parkplatzstelle oder an so einer Raststelle auf der Autobahn und dann siehst du, dort liegen Waschmaschinen unten. Die werden nicht vom Winde verweht, zufällig, sondern die verliert man auch nicht beim Radlfahren so aus der Trikottasche, sondern das ist halt echt irre. Aber ich glaube, wir schweifen total ab. Aber trotzdem sagen wir einfach jetzt einmal an alle da draußen, nehmt den Müll bitte mit heim. Und wir wohnen im deutschsprachigen Raum, haben eine super Infrastruktur, da zahlt es wirklich aus, den Müll wegzuwerfen. Da wird er getrennt, da wird er recycelt. Und ja.
Kann man schon stolz drauf sein eigentlich.
Absolut.
Kommen wir wieder ein bisschen zum Radfahren. Also wir haben so deine Reise grob umrissen. Bei Rennern hat man immer so spezielle Momente, die dann immer irgendwie so eine Mischung aus Schlafentzug und Rennfieber sind, die einen so total begeistern. Aber das gibt sicher auf so einer Reise auch. Was waren da für dich so die Momente, wo du dir gedacht hast, ich bin da jetzt genau richtig und es ist so geil, da mit dem Fahrrad unterwegs zu sein?
Ja, der coolste Moment war eigentlich auf dem Weg von Erzurum nach Vatro in der Türkei, wo halt einfach du mitten in den Bergen bist und es ist einfach keiner da. Es ist nichts los. Du bist komplett alleine, fährst den ganzen Tag bergauf und bergab. Es kommt dir kein Auto entgegen. Es ist alles voller Schnee und du kennst den Schnee eigentlich nur von daheim. Und es ist wirklich Meter hoch der Schnee, links und rechts. Die Straße ist frei, es ist arschkalt. Wenn du dich nicht bewegst, ist dir auch kalt. Aber wenn du halt zu langsam bist, so sage ich immer, dann, weil dir ist halt kalt, wenn du zu langsam bist, aber du bist halt komplett allein, es ist keiner da. Du fährst 200 Kilometer in die Berge rum, es ist keiner da, es kommt dir keiner entgegen, es ist nichts los. Und da denkst du dir eigentlich, kannst einfach sitzen bleiben und einfach nichts machen und einfach mal bloß in die Weite schauen, was ist nichts da. Außer Schnee, Berge, einigermaßen guter Asphalt und du. Und dann fährst du den Berg runter. Und dann siehst du so eine Teebude, stellst dein Fahrrad hin, hocken sie drinnen, wie sie in der Türkei immer drin hocken, mit so einem Tee, mit so einem Ofen in der Mitte und trinken dann Tee. Und dann kommst du so total relaxed da rein. und die so total Arbeitsstress, muss ich noch Kies fahren und was weiß ich alles machen. Und dann sagst du, was du willst. Und dann sage ich, ich will einfach nur meine Snickers wieder auffüllen. 12 Snickers, für was? Dann sage ich, ich brauche jede halbe Stunde eins. Aber das kann dann nicht gesund sein. Dann sage ich, das geht dann nicht um gesund sein, sondern jetzt jede halbe Stunde in Snickers. Okay. Aber jetzt hockst du mal hin, wir geben dir einen Tee aus und dann unterhältst du dich mit den Leuten über Google Translate, indem sie immer ins Handy reinlabern und die können das gar nicht fassen. Und die meinen, du willst ja eigentlich verarschen, dass du mit dem Fahrrad herkommen bist, vor allem wenn überall Schnee liegt. Und wenn man mit dem Fahrrad im Schnee oder da unterwegs ist, dann nicht mit dem Rennrad, sondern mit dem Mountainbike. Weil die kleinen Reifen oder die kleinen schmalen Reifen und das leichte Fahrrad, das ist ein Klump, das funktioniert doch hier nicht. Aber dann denkst du dir, das sind lauter Ältere, schätzungsweise alle so 60 plus, und du kommst dann mit dem Fahrrad daher und du denkst, du kommst vielleicht, das kommt denen wahrscheinlich vor, da kommt der Dinosaurier. Ich sage, was ist hier los? Und da kommt halt nicht mal jemand mit dem Fahrrad her oder schon gleich gar nicht mit dem Rennrad daher. Warum auch? Und du denkst dir, eigentlich schön, dass du da bist, ja?
Ja, das ist sicher cool, dieser Abenteueraspekt oder auch in Gegenden zu sein, wo es keine Radfahrkultur gibt, wo man sonst auch nicht hinkommen würde, einfach so wahrscheinlich. Also Radfahrcamps werden in Esserum noch keine angeboten wahrscheinlich.
Nee, vor allem das Verrückte ist, ja, du kommst ja dann, bin ja da raufgefahren und am nächsten Tag bin ich dann nach Vatro runtergefahren durch diese ganzen Berge so durch und dann denkst du erst einmal, Alter, das ist ganz schön hoch eigentlich und du kriegst am Anfang gar nicht so viel Luft, dann denkst du dir, was ist jetzt los? Und dann hältst du an, schaust in dein Handy und denkst dir, was ist denn das hier eigentlich? Wo bin ich denn hier eigentlich? Ja, das ist die höchste Stadt der Türkei. Und dann fährst du dann aus der Stadt so raus und siehst schon Skilüfte und so. Und dann denkst du, okay, gut. Schön, dass ich mich nicht informiert habe.
Ja, das mit dem Tourismus ist auch immer spannend. Wenn was sehr angepriesen wird, lohnt es sich auch, skeptisch zu sein. Und dann ist es oft ein bisschen überfüllt. Aber wenn man halt absolut gar nichts von dort weiß, ist vielleicht auch gut einmal sich vorher zu informieren. Aber manchmal kommt man schon vor, es ist schwer nachzuvollziehen, dass oft so schöne Gegenden, so unglaublich tolle Regionen und kein Mensch fährt dorthin, weil es irgendwie nicht bekannt ist. Natürlich super, wenn du dann dort bist und du hast so schöne Erlebnisse, dass du wirklich Platz für dich hast und Ruhe und es ist nicht von Touristen überströmt, aber nachvollziehen kann man es schwer, oder? Warum gewisse Gebiete überlaufen sind und gewisse so absolut unentdeckt.
Ja. Das ist halt immer so, wenn du jetzt so eine tolle Erfahrung hast und du das halt teilst, dann ist es halt irgendwann dann auch wieder überlaufen. Gell? Und umso mehr du das teilst und umso mehr du das halt publizierst, umso mehr ist dann halt los. Aber wenn man sich halt aufgrund der Jahreszeit schon dafür entscheidet, dass man da im Winter unterwegs ist und die Einheimischen schon sagen, also, du spinnst ja komplett, dass du mit dem Fahrrad kommst, dann kann man diese Menge an Leuten eh schon, sag ich mal, ausschließen, ja.
Wenn du nicht wüsstest, dass das jetzt das neue Mega-Touristengebiet wird, können wir das gerne ausschneiden aus dem Podcast. Dann bleibt es geheim.
Nee. Ist in Ordnung.
Wo wahrscheinlich, und jetzt kommen wir zu meinem Thema, entlang der ganzen Strecke Fahrräder und Menschen auf Fahrrädern keine Seltenheit sind, ist auf der Panamericana. Das ist halt wirklich in der Bikepacking-Szene seit 50 Jahren oder noch länger das Highlight eigentlich. Du hast gesagt, du gehst das locker an, hast aber trotzdem ungefähr dir 140 Tage mal vorgenommen, schauen, was passiert.
Als grober Plan, ja.
Ja.
Aber im Endeffekt spielt es keine Rolle. Nicht. Bloß du musst ja mal von irgendwas ausgehen, dass du sagen kannst, okay, in 140 Tagen könnte ich es schaffen, aber ich muss es ja nicht schaffen. Aber alleine schon, wo ich durch Mexiko bin, im Endeffekt dann von La Paz nach Tijuana rauf, sind mir ja da schon so viele mit dem Fahrrad entgegenkommen, nicht Bikepacking, also mit kleinen Taschen und wenig Gepäck, sondern Bike-Touring, schon mit großen Taschen. Und die sagen auch, die fahren die Panamericaner. Und dann sage ich, aber wie viel Kilometer fahrt ihr denn pro Tag? Das ist ja brutal anstrengend. Ja, so 40 bis 50, maximal 60. Dann sage ich, aber dann habt ihr ja kaum landschaftlichen Wandel. Den wollen wir auch gar nicht, wir wollen es ja langsam anpassen. Es ist vielleicht bei dir der sportliche Gedanke mehr oder der Leistungsgedanke, aber bei uns ist ja das Erleben mehr. Und dann sage ich, ja, aber schau, ihr braucht jetzt größere Taschen, weil er weniger Kilometer macht und somit auch mehr Wasser, mehr Essen und so weiter. Aber wenn halt du an einem Tag mehrere Kilometer machst, dann hast du halt, brauchst kleinere Taschen, weil dein Zeug jeden Tag neu auffüllen kannst. Aber deswegen ist ja das Schöne, jeder macht es so, wie ihm das taugt oder cool findet. Und wenn man sich dann austauschen kann, dann ist das ja, oder voneinander lernen kann, dann ist das ja cool.
Ganz lustig, ich kann das absolut nachvollziehen, dass man es so wie du stressfrei und locker angeht. Aber ich tue mir ehrlich gesagt ein bisschen schwer, wenn man sagt, 40 Kilometer pro Tag, weil ich denke mir einfach, es macht nicht so viel Spaß, weil das ist schon sehr entspannt und ein bisschen eine Kilometerleistung oder ein bisschen, sagen wir mal, Geschwindigkeit jetzt ohne jetzt auf Leistung zu pochen oder auf irgendwie das jetzt da vorne anzustellen. Es macht einfach mehr Spaß, kommt vor, wenn man ein bisschen mehr am Tag sitzt und ein bisschen weiterkommt und ein bisschen schneller fährt, ein bisschen einen stärkeren Fortwind hat, ist das Radfahren einfach geiler, wie wenn man ganz langsam und dafür nur ganz kurz fährt.
Aber der Punkt ist zum Beispiel...
Aber es ist völlig egal in Wirklichkeit.
Ja, aber der Punkt ist zum Beispiel, wenn jetzt nur, zum Beispiel ich nur 40 oder 50 Kilometer fahre, dann bin ich genauso müde, genauso fertig und habe genauso Hunger und schlafe genauso. Und für mich macht es halt wenig Sinn, weil ich gerne ein bisschen schneller unterwegs bin und dafür ja mehr sehe, ja, und halt ein bisschen mehr körperlichen Reiz habe und mich selber dabei besser fühle, als ich sagen kann, hey, heute bin ich so und so viel gefahren, fühle ich mich gut. Und wenn ich jetzt die 40 Kilometer fahre, das Lauf hier, 40 Kilometer Lauf ist eine Laufstrecke für mich und keine Fahrradstrecke.
Du musst da ja die 12 Sneakers auch verdienen.
Aber verdienen ist ein toller Punkt. Und zwar viele Leute, die jetzt mir auf dem Balkan entgegenkommen sind, haben mich gefragt, was mir das eigentlich denn alles kostet. Und dann sage ich, ja, in der Türkei, ich schreibe ja alles mit über die Travel Spend App. Und in der Türkei habe ich einen Tagesdurchschnitt gehabt von 20 Euro. Und dann sagen die, und ich habe mich gut gefühlt, wo ich das gesagt habe. Und dann sagen die, 20 Euro, wir haben zusammen 10 Euro pro Tag. Und dann denke ich mir, also muss ich mal in die Aufzeichnungen reinschauen. Jetzt hast du ja pro Tag, wenn man davon ausgeht, in der Türkei kosten Snickers 1,20. Dann hast du ja schon mindestens 12 Euro pro Tag plus Snickers. Plus andere Sachen. Aber da die
hast du Unterkünfte da mitgerechnet?
Alles.
Ja.
Also in der Regel ist es ja so, ich schlafe ja draußen. Ich habe kein Zelt dabei. Weil das Zelt, das spare ich mir die 1,5 oder 2 Kilo. Meine Ausrüstung ja nicht nach der Temperatur gewählt, sondern nach dem Packmaß. Ich habe einen 10 Grad Schlafsack, einen Schlafsack-Inlay, Isomatte und einen Biwaksack. Und das habe ich halt so gewählt von der Größe her, dass ich es gut am Fahrrad unterbringen kann. Auch einigermaßen aerodynamisch. Und alle 3 bis 4 Tage suche ich mir dann eher Airbnb oder eine Unterkunft, dass ich dann duschen kann, wenn ich mich selber nicht mehr riechen kann. Und dann brauche ich im Endeffekt kein Zelt nicht. Und wenn es jetzt einmal ein paar Tage regnet oder so, weil dann bist du halt eh in der Unterkunft oder fährst halt dann keine 150 Kilometer, sondern bis 100. Und wenn halt dann die ersten 50 Kilometer schon nass bist, dann kannst du die nächsten 50 Kilometer auch noch nass fahren. Also schlimmer wird es nicht mehr.
Man kann natürlich mit großen Taschen viel Geld sparen, weil dann habe ich einen Kocher dabei, einen Topf und einen Sack Reis.
Aber den Kocher und den Sack, das habe ich auch alles dabei. Und
dann einen Kocher mit Kettenwachs, einen Schongar.
Das ist ein tolles Thema, aber da komme ich gleich dazu. Ich habe auch einen Kocher dabei und halt alles ultraleicht. Und am Abend habe ich mir halt immer so einen Instant-Reis gemacht, dass du am Abend dann wenigstens was Warmes hast, wenn du unter Tag schon bloß kalte Snickers isst. Aber nach dem Donauradweg habe ich dann nach 10.000 Kilometern meine gewachste Kette getauscht. Und dann ist mir auch das Wachs ausgegangen. Und dann bin ich auf dem Heimweg jetzt mit Kettenöl heimgefahren. Und dann habe ich erst mal gesehen, wie schön das mit dem Wachs ist, wenn du immer eine saubere Kette hast. Das ist halt schön brutal. Und ich habe ja, sage ich mal, auf dem Rennrad ist eine Carpagnolo Super Record drauf. Und da ist ja auch so eine Carpagnolo Kette drauf. Und die 10.000 Kilometer mit einer Kette kann ich mir eigentlich, und gewachste Kette kann ich mir ja nicht beklagen. Und ich bin der Meinung, wenn das jetzt eine geölte Kette wäre, hätte ich nicht so lange drauf gehabt. Vor allem bei dem Dreck und so weiter, wenn du das täglich dein Fahrrad dann waschst und abspritzt und duschst und runterdampfst und so, dann ist ja das Wahnsinn. kommst ja mit Ölen gar nicht mehr nach und das Wachs tust halt dann bloß jeden Tropfen drauf und dann ist es wieder safe.
Wir werden den Ausschnitt dem Markus Baranski schicken. Ich glaube, der wird frohlocken, wenn er das hört.
Aber an den Markus Baranski habe ich jedes Mal gedacht, wo ich mich auf den Triathlon, auf die Aerobar gelegt habe, weil der bei euch am Attersee-Podcast einmal gesagt hat, ab 16 km/h bringt das was. Und deswegen haben wir gedacht, den machst du drauf. Und das hat wirklich, also ich bin wirklich, man muss die Sitzhaltung natürlich, du musst dich dran gewöhnen, aber du fährst relativ entspannt.
Ich glaube, auf so einem Trip, wie du das gemacht hast, ist wahrscheinlich der noch größere Benefit als der Aero-Benefit einfach die andere Sitzposition. Man kann seine Handgelenke entlasten, man kann seine Schultern nicht entlasten, aber man kann sie in eine andere Position bringen und einfach ein bisschen eine größere Varianz, vor allem wenn man lang am Rad sitzt.
Das stimmt, ja, das macht einen brutalen Unterschied.
Wie fit findest du dich oder wie fit stufst du dich selbst ein, weil man hört jetzt deine Tagesetappen, du bist in ganz Europa unterwegs, du möchtest die Panamerikaner fahren. Ich denke mir jetzt nur, jetzt hört jemand zu, der sich denkt, boah, das ist super, das interessiert mich, vielleicht mache ich auch mal sowas, aber du musst mal eine unglaubliche Maschine sein, damit man das schafft. Wie würdest du das beschreiben? Wie viel körperliche Fitness ist nötig oder wie viel hast du gehabt am Start? Bist du jetzt im Laufe der Zeit, tut da was weh? Bist du schwächer geworden oder bist du sogar fitter geworden während der Zeit?
Ja, das ist eine ganz eine gute Frage. Dazu muss man eigentlich sagen, dass ich vor gute 6,5 Jahren das Rauchen aufgehört habe und Kettenraucher war und dann meinen Freundeskreis gleich gewechselt habe von den ganzen Rauchern zu einem, der viel in die Berge geht. Und dann sind wir in die Berge gegangen und hat mir das Runterlaufen immer extrem genervt. Und dann sind wir eines Tages mal in die Berge gegangen und dann war einer, der hat sein Fahrradrahmen aus dem Kofferraum rausgetan, hat seine Laufräder reinbaut und dann bin ich zu dem hingegangen. Dann sage ich, was wird das für ein Scheiß? Dann sagt er, du bist ja schon genauso wie meine Frau. Dann sage ich, warum? Ja, meine Frau joggt, also Trailrun vom Parkplatz unten über die Rohrkopfhütte bis zum Brander Strofen komplett. Ich mag das Laufen alles gar nicht. Ich mache den Warm-up mit dem Mountainbike bis zur Hütte, spüre mein Fahrrad ab und laufe den Rest. Jogge dann wieder runter und hocke mich aufs Fahrrad als Belohnung und fahre dann den Trail wieder runter. Und ich dann mit 720 am Rad, der ist 60, ich war Kettenraucher und verpack das gar nicht. Ich komme heim, schaue in eBay Kleinanzeigen und kaufe mir ein Mountainbike. Und das war eigentlich der Beginn von meinem Radfahren. Und man merkt natürlich dann, jeden Sonntag habe ich dann das versucht, auch zu machen mit meinem neuen Fully-Mountainbike. Und ich habe natürlich gar keine Power mehr gehabt. Und dann denke ich mir, Alter, wie kaputt hast du dich eigentlich gemacht, wenn du gar keine Luft mehr kriegst und du das eigentlich gar nicht verschnaufst. Und der 60-Jährige ist doppelt so alt und der macht das als Warm-up für das, dass er dann Trailrunnt und seine Frau sagt, was ist denn das für ein Schwachsinn, das laufe ich alles komplett. Aber gut finde ich zum Beispiel, wenn man nicht so fit startet, weil du dann jeden Tag oder jede Woche dann merkst, wie du dich immer leichter tust und du dann in diese körperliche Belastung mehr oder weniger reinwächst und du den brutalen Unterschied merkst, wie leicht du dir auf einmal tust. Und wie du halt dann statt 100 Kilometer 150 fährst, aber für dich nicht mehr Belastung ist. Aber ich habe für mich selber feststellen müssen, dass wenn du eine Woche fährst, immer so viel, du musst mal eine Woche Pause, musst mal einen Tag Pause machen und nach dem Tag Pause hast du gefühlt viel mehr Leistung, weil du dich regeneriert hast. Aber das habe ich lange nicht verstanden, aber das habe ich jetzt auf dieser Radreise festgestellt, dass ein Tag Pause oder ein Tag hier in Belgrad einmal ein bisschen umeinander zum Laufen viel bringt, auch für den Kopf, um mal wieder Revue passieren zu lassen. Hey, was habe ich denn jeden Tag für Eindrücke alles gesehen? Und am nächsten Tag dann einfach wieder weiterfahren. Weil du hast so viele Eindrücke und du denkst dann zum Schluss oder daheim, schaust auf die Karte und dann denkst du dir, jetzt bin ich schon ziemlich viel gefahren, aber gesehen habe ich eigentlich nichts. Außer Straße.
Ja, das Konzept mit dem Ruhetag ist definitiv ganz, ganz wichtig. Ich kenne es nur vom, also wenn man jetzt wirklich in einem Trainingsplan drinnen ist und wirklich so leistungsoptimiert trainiert, dass oft ein Ruhetag gar nicht so viel besser macht, weil es da ein bisschen so aus der Routine rauskommst und dass am Tag nach dem Ruhetag, wenn du halt vorher dementsprechend kaputt warst vom Training, hast du oft so richtig schwere Beine. Also da geht gar nichts. Und da ist manchmal, sind zwei Ruhetage, die sind dann echt wirklich cool oder gar kein Ruhetag. Es ist irgendwie beides so, aber halt ich weiß genau, was du meinst und die Message ist ja komplett richtig, Ruhetage sind wichtig, da wirst du besser, aber man kann ja da so müde sein, dass du echt am Tag nach dem Ruhetag noch fertiger bist, das kommt auch vor.
Oder man kann auch einfach einen Tag machen, wo man nur die Hälfte fährt, das bringt mir fast am meisten. Wenn du jetzt keine 200 Kilometer fährst, sondern nur 100 fährst und dann tust du noch ein bisschen, keine Ahnung, einen halben Tag irgendwo rumsandeln und schaust dir irgendwas an, das ist eigentlich fast besser, weil dann hast du eigentlich, wie du sagst, nicht wirklich einen Ruhetag.
Und vielleicht statt Snickers einmal was anderes einwerfen, wo ein bisschen Nährstoffgehalt mehr da ist.
Genau, das werde ich dann daheim machen, wenn es wieder Kässpatzen gibt. Weil das habe ich 2-3 Mal irgendwo angefragt, die haben mir dann angeschaut wie UFO. Was willst du von mir?
Jetzt haben wir es ein paar Mal angerissen, aber richtig gesprochen haben wir noch nicht über dein Setup. Also wir haben jetzt in dem Podcast immer wieder gesprochen über optimiertes Setup für Rennen. Du hast angedeutet, du bist eher mit einem kleinen Setup unterwegs für Radreisen. Beschreib's einmal, was hast du für Taschen, was hast du für Setup? Erklär's uns einfach, was du fährst.
Gewicht ist wurscht. Gewicht, ich weiß auch nicht, was mein Ding Gewicht hat. Flo, ich weiß nicht, ob du deins
abwiegst. Keine.
Aber zumindest, wie groß ist es?
Also angefangen hat er das, ich bin von Mexiko heimgekommen und bin zu meinem Spätzle, mit dem ich ab und zu im Berg gegangen bin, habe gesagt, wo ist denn eigentlich dein Rennrad? Der fährt hauptsächlich Mountainbike. Dann sagt er, hat sein Rennrad in der Keller untergestellt, er kann es im Wohnzimmer nicht mehr sehen, es macht ihn gar nicht an. Sag ich, du, ich nimm dein Rennrad, fahr an den Bodensee, fahr mit dem Bodensee rum und wenn mir das taugt, dann kaufe ich es da ab. Ich sagte, okay, gut, machst du das. Und so war es dann auch. Dann habe ich mir das Rennrad abgekauft und dann denke ich mir, okay, wie bringst du jetzt da am besten Radreisesachen unter, wo eigentlich das Fahrrad gar nicht so für Reisen gedacht ist. Und dann haben wir gedacht, okay, der beste Platz ist eigentlich das Rahmendreieck. Und dann habe ich jetzt eine angepasste Gram-Rahmentasche drinne. Die hat um die 7 Liter. Der untere Bereich kann ich nur 2 Liter eine Trinkblase reinmachen. Habe jetzt aber so nicht gehabt, weil ich so einen Trailrunning-Rucksack habe, wo ich dann 2,5 Liter Wasser unterbringe. Dann habe ich die kleinste und leichteste Arschrakete von Apitura mit 3 Liter. Da kommt der Schlafsack und die Isomatte rein. Dann habe ich eine Cycle Light Aero Bag mit 4,5 Liter. Da habe ich eigentlich meine ganze Kleidung drin. Und dann habe ich zwei so.
Wo wird die befestigt?
An der Aerobar.
Ah ja, okay, vorne am Lenker.
Mhm. Ja. Genau, weil ich bin ja schon um Mallorca rumgefahren und dann von Mallorca nach Barcelona geflogen und dann heim. Und dann haben wir gedacht, diese Handlebag Roll 10 Liter, die steht so im Wind. Ich habe sie dann bloß mal längs hingemacht. Und das ist ja ein brutaler Unterschied, wie wenn die gerade ist, also wenn sie quer ist, das ist ja brutal. Und dann haben wir gedacht, okay, ich muss schauen, dass ich das Zeug kleiner bringe. Und da habe ich das Aero-Backing gemacht. Und dann habe ich natürlich jetzt zu der Handlebag-Roll einfach weniger Platz und habe jetzt dahinter 2 so Food-Pouches. Im einen ist meine Kaffeetasse und der Kocher drinne und in der anderen ist ein Schlafsack-Inlay drinne. Und das ist sozusagen jetzt alles sauber in einer Linie. Und das Wasser habe ich auf meinen mehr oder weniger auf Trailrunning-Rucksack ausgewichen. Und somit habe ich alles ziemlich, meines Erachtens, ziemlich gut am Fahrrad dran. Gibt nur ein bisschen Optimierungsbedarf, aber viel sehe ich nicht mehr, ne? Aber wiegen tut es gesamt 15 Kilo, ja.
Wahnsinn, Wahnsinn. Und alles.
Aber das Fahrrad wiegt im Endeffekt mit den Laufräder, was ich mir bauen lassen habe, weil das sind jetzt ja keine Rennradlaufräder nicht drin ist, sondern so Colocross-Laufräder, wo ein bisschen massiver sind. Genau, wiegt das Fahrrad 8 Kilo und die restliche Ausstattung halt nur. Und dann bin ich bei um die 15 Kilo, ja. Plus 2,5 Liter Wasser.
Wie wenig man braucht, ist echt immer erstaunlich, weil fürs Transcontinental ist es ähnlich und ich denke mal, wahrscheinlich müsste viel weniger gehen, weil das ist gerade mal ein bisschen über Wochen und du bist jetzt bald 4 Monate unterwegs und hast ähnlich viel dabei und hast sogar noch einen Kaffeekocher dabei.
Ja, das immer ein bisschen Luxus brauche ich schon auch.
Ja, den vermisse ich manchmal sehr. Also ich glaube, ich muss mir da nochmal ein paar Tipps holen bei dir vielleicht, wie das Gesamtgewicht gleich bleibt, aber inklusive Kaffeemaschinen.
Ja, man kann da ziemlich viel rausholen, aber ich habe jetzt mich mit vielen anderen Reisenden unterhalten und die haben mir immer wieder gesagt, schau, die vielen Leute, die unterwegs sind, vergessen eigentlich, in den Ländern, wo du unterwegs bist, die leben ja genauso. Also das absolut krasserste habe ich zum Beispiel in Mexiko gehört von einer, die mit mir im Hostel war. Und da sagt sie, sie hat, kann es gar nicht sagen, sie hat Liter Gebinde, immer Duschgel für jeden Tag. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag bis Sonntag. Also jeweils eine Kilo Gebinde, so mit so einer Pumpflasche, damit sie am Montag so diesen Geruch hat. Am Dienstag diesen Geruch und die hat ja schon 7 Kilo allein nur Duschgel dabei für jeden Tag. Und dann sage ich, was machst du, wenn das am Mittwoch ausgeht, dann kannst du das verdienen. Nee, das geht nicht. Das ist so abgestimmt, die Menge an Duschgel, dass es für die Reise reicht. Das sage ich, schau mal, du hast 7 Kilo nur Duschgel dabei und das ist mein gesamtes Gepäck, was ich in Mexiko auf dem Fahrrad gehabt habe, weil da habe ich ja keine Übernachtungssachen mehr gehabt. Ich habe nur 7 Kilo dabei gehabt, ohne alles.
Also wie viele Jahre war der unterwegs mit 7 Kilo Duschgel? Hä? Wie viele Jahre? 4 Wochen.
4 Wochen.
Also ich komme mit 1 Kilo Duschgel, glaube ich, ein Jahr aus. Ehrlich.
Aber das war ja Jahr. Das war der Sicherheit, dass das 100% reicht. Weil ich hatte jeden Tag einen anderen Duft.
Ja, das heißt, sie nimmt jeden Tag 3 Hände voll Duschgel.
Nein, das war der Sicherheit.
Okay.
Ja, also Wahnsinn. Die hat so, weißt du, so Literpumpgefäße? Dass es 100% die Reise reicht, weil sie kann ja das vom Mittwoch am Dienstag nicht nehmen.
Ja, aber die Menge ist auch Wahnsinn. Also so von wegen ein bisschen sparen, nicht zu viel verschwenden. Bei der Hygiene hört sich das auf.
Ja, ich habe
Wahnsinn.
Noch immer mein Duschgel aus Chile. Das habe ich am vorletzten Tag in Chile gekauft. Das benutze ich immer noch. Das geht wahrscheinlich noch ein paar Mal.
Ja, ich meine, so kleine Reisetuschgels, oder? So wie Reisezahnpasta. Da gibt es also ganz kleine Duschgels, mit denen komme ich halt, ich weiß nicht, 1-2 Wochen aus, wenn ich jeden Tag duschen gehe. Ich nehme halt so einen halben Teelöffel voll, das reicht, oder einen Teelöffel voll maximal.
Ich habe gar kein Duschgel nicht mitgenommen, sondern ich habe bloß eine Seife mitgenommen, ja. Weil in jeder Unterkunft wird sie eh bereitgestellt.
Ja. Okay, jetzt haben wir optimales Setup, jetzt haben wir suboptimales Setup besprochen und irgendwo in der Mitte wahrscheinlich findet jeder das für sich irgendwie gut passt.
Ja, also ich möchte jetzt gar nicht das zu stark kritisieren, es muss jeder das finden, was für ihn oder für sie am besten passt. Ja.
Du, der Christoph Allergert, dreifacher Transcontinental-Sieger, der hat auch gesagt, für ihn, er hat so einen kleinen persönlichen Tick unter Anführungszeichen gehabt, er hat immer einen Rasierer mit gehabt. Er hat mir das ganz wichtig, dass er sich jeden Tag mit einem Nassrasierer frisch rasieren kann. Die 3 Minuten gönnt er sich. Du hast keinen Rasierer mitgehabt, oder? Wenn ich jetzt einmal so blöd fragen darf.
Nein, ich habe keinen Rasierer dabei gehabt, sondern das ist eigentlich die Vorbereitung für die Road 66. Weil auf einer Harley, wenn du halt lange Haare, ich habe ja lange Haare auch, wenn du lange Haare und einen Bart hast, schauen die Bilder halt meines Erachtens besser aus, als wenn du einen 3-Tage-Bart oder gar keinen Bart nicht hast.
Definitiv.
Und der Jonas Daimann hat zum Beispiel einmal gesagt, großes Abenteuer braucht einen großen Bart und wenn das Abenteuer vorbei ist, dann kann man sich rasieren. Das würde ich jetzt auch machen, aber der nächste, wie soll ich sagen, das nächste Abenteuer wartet ja schon und dann kann ich mich ja dann zwischen Road 66 und Panamericana ja dann nochmal rasieren und dann habe ich wieder ein langes Abenteuer. Yeah, und wenn die Leute dann fragen, wie lange warst du unterwegs, dann sage ich, was meinst du? Und die Leute haben mich zum Beispiel in der Türkei immer mit Jesus angesprochen, also kann es gar nicht so verkehrt sein.
Ja, yeah, Forrest Gump wäre stolz auf dich.
Ja, also jetzt haben wir wieder auf die Uhr geschaut, wir haben uns ziemlich verplappert. Es war ein sehr cooles Gespräch, ich hätte noch 1000 Fragen, ich würde gerne alles über die Panamericana wissen, aber ich habe ja als Trost meine 3 Bücher im Regal, die kann ich noch einmal aufschlagen und ein bisschen schmökern.
Ich habe ein paar Kilometer aus der selbst gemacht in Chile.
Stimmt, ich habe Teile der Panamericana und dabei auch, das wollte ich vorher noch sagen, Radreisende getroffen. Ja, und da, also wie du sagst, da gibt es die unterschiedlichsten Charaktere. Da gibt es Leute, ein altes Ehepaar, die machen das seit 10 Jahren. Jedes Jahr im Urlaub einen Teil der Panamericana, bis sie es irgendwann einmal geschafft haben. Und Verrückte, die sind am Zug fahren und die verschiedensten Setups von wirklich total breiten Reiserädern und relativ sportlichen Rennrädern, alles dabei. Also total wilde und diverse und echt coole Community. Ich habe da teilweise gesehen, während ich mit meinem eigenen Rennen beschäftigt war. War ziemlich cool. Bin gespannt, was du zum Erzählen hast und was du zu berichten hast. Freue ich mich riesig drauf. So, das war jetzt genug von mir. Eigentlich wollte ich sagen, danke, dass du da warst. Danke, dass du deine Geschichten mit uns geteilt hast. Danke, dass du den Umweg in Kauf genommen hast. Wir hoffen, du kommst rechtzeitig zu zum Geburtstag deines Vaters nach Hause. Und jetzt habe ich genug geredet. Danke fürs Zuhören.
Bitte, das Schlusswort gehört dir.
Ich fände es sehr, sehr cool, dass ihr mich eingeladen habt. Und das ist auf alle Fälle ein guter Umweg gewesen. Ja, habe mich sehr gefreut, Gast gewesen zu sein.
Alles Gute weiterhin. Und der Flo ringt nur noch Atem von seinem langen
von meinem Monolog.
Abschlussmonolog. Und deswegen sage ich jetzt mal Danke. Gute Fahrt und Flo, schnauf durch. Und weil der Flo noch immer außer Atem ist, reiche ich nur kurz was nach. Der Markus wird berichten auf seinem Instagram, wie er seine nächsten Abenteuer bestreitet. Markus_Bike ist sein Instagram-Name, Markus Guggenmoos, sein ganzer Name, haben wir gar nicht gesagt bis jetzt. Und ich glaube, er freut sich über ein paar Likes und gedrückte Daumen.